Die Halbfinalpartien, sie stehen fest und wir wollen nochmal zurückblicken auf 4 wilde Viertelfinalspiele. Ich denke, das kann man so sagen. Ich freue mich sehr, jetzt hier gleich sprechen zu dürfen mit Charlotte Bruch vom Tagesspiegel, jetzt hier im Rasenfunk.
Und nun der Rasenfunk. Alles zur EM der Frauen.
Hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich freue mich sehr, dass Charlotte mal wieder hier ist. Charlotte, hi.
Hi, ich freue mich auch.
Du hast jetzt einen kurzen Day-Off. Du hast schon im Vorgespräch gesagt, es ist komisch, dass jetzt nicht mehr täglich Spiele sind. Wie viele Spiele der Viertelfinals hast du jetzt eigentlich im Stadion vor Ort gesehen?
3. Also das erste, Norwegen-Italien, habe ich nicht gesehen. Da hatte ich noch Pause gemacht den Tag und habe mich ein bisschen geärgert im Nachhinein, weil es ja doch auch ein sehr spannendes Spiel war. Aber die anderen 3 Spiele haben dann auf jeden Fall auch Spaß gemacht.
Siehst du, das war mir gar nicht klar, dass du bei allen 3 im Stadion warst. Dann lass doch mal mit dem Elefant im Raum beginnen. Hast du dich erholt vom Spiel Deutschland gegen Frankreich und wie sind denn jetzt mit ein bisschen Abstand deine Gedanken dazu?
Ja, ich habe mich erholt. Ich habe mich auch ein bisschen ausgeschlafen gestern noch. Also früh ins Bett, das ging ja doch sehr lange. Ja, nach wie vor, ich glaube, die Spielerinnen haben auch alle ganz oft das Wort krass benutzt. Das habe ich auch oft benutzt im Nachhinein, wenn ich Leuten davon erzählt habe. Also sehr packendes Spiel, bei dem ich ganz lange eigentlich, also ich war, hatte sehr die ganze Zeit Gedanken so, ja, okay, Deutschland wird es nicht schaffen, irgendwann wird sich Frankreich irgendwie durchspielen und ein Tor machen. Also wirklich bis zur Verlängerung habe ich gedacht, also es kann ja nicht sein, dass es hier immer noch unentschieden steht. Und ja, und dann kamen immer mehr so kleine Momente, ihr habt da ja auch schon ausführlich drüber gesprochen, wo ich dann dachte, ah, okay, doch, die geben hier nicht auf, also die Deutschen. Und immer wieder, das Momentum ist immer wieder hin und her gekippt, aber am Ende hat es dann doch für Deutschland irgendwie mehr ausgeschlagen. Aber ja, wahnsinniges Spiel.
Mich würde interessieren, weil du vor Ort warst, und das ist was man vor Ort manchmal ein bisschen besser mitbekommt. Das Spiel war natürlich auch in der Besprechung im Rasenfunk dominiert von Ann-Kathrin Berger, das Zweikampfverhalten der Deutschen, der Einsatz, den sie gebracht haben. Was wir allerdings nicht besprochen haben und was aber ja vielleicht vor Ort eine größere Rolle gespielt hat, Deutschland auch Zeitspiel rausgeholt, wo es nur ging. Also Ann-Kathrin Berger lässt sich nochmal am Oberschenkel behandeln. Es war nie wieder irgendwie ein Thema, ob sie da wirklich verletzt gewesen sei. Ich habe mitgezählt, die 8-Sekunden-Regel, die es ja eigentlich geben sollte bei dieser EM. Das heißt, nach 8 Sekunden, wenn die letzten 5 Sekunden von der Schiedsrichterin angezeigt werden, gibt es eine automatische Ecke für die Gegnerin, wenn nicht gespielt wird. Die wurde gar nicht eingehalten. Ann-Kathrin Berger hatte den Ball 12 Sekunden, 15 Sekunden lang und so weiter und so fort. Nichts, was untypisch wäre für ein Spiel in dieser Art, aber sagen wir mal so, wenn das gegen Deutschland gelaufen wäre, dann hätten wir da definitiv drüber geredet. Und so ist es ein bisschen untergegangen, auch im Rasenfunk. Und die Reaktion der französischen Spielerin, die war ja sehr eindeutig, dass Selma Bachar zum Beispiel gesagt hat, also die haben gar nichts gebracht, die waren nur in der Defensive, sie sind unverdient weitergekommen. Gab es denn einen solchen Vibe aus der französischen Ecke auch im Stadion und vielleicht auch in der Mixzone? Hast du da noch mehr mitbekommen?
Ja, auf jeden Fall. Also die französischen Spielerinnen, die habe ich teilweise mitbekommen, weil die immer sehr weit vorne stehen und die deutsche Presse steht weiter hinten. Aber man hat es schon gesehen, der Pressesprecher auch daneben, der hat immer ab und zu versucht zu regulieren, ja auch bei Bachar, weil sie gesagt hat, es war überhaupt nicht verdient, dass Deutschland hier gewonnen hat. Also die waren schon sehr extrem unzufrieden und auch während des Spiels, also zum Beispiel Christian, also Ann-Kathrin Berger hat es ja extrem wirklich ausgekostet diese Zeit und übertrieben ein bisschen auch. Christian Wück hat das von außen aber auch die ganze Zeit reingegeben. Also bei jeder Aktion hat er versucht, sein Team irgendwie zu sagen, ja Leute, lasst euch Zeit, ihr müsst jetzt nicht direkt den Ball wieder spielen oder den Einwurf schnell ausführen. Also der hat da auch viel reingegeben und der französische Trainer hat sich darüber auch auf jeden Fall aufgeregt und auch die Bank. Also die sind dann immer wieder, also da war dann schon auf jeden Fall so eine Negativität. Also dass die haben sich schon sehr auch ungerecht behandelt gefühlt. Das war aber vorher zum Beispiel auch der Fall bei den deutschen Spielerinnen. Man hat richtig gemerkt, im Stadion wurde es immer laut, wenn die Schiedsrichterin eine Entscheidung getroffen hat. Und am Anfang hat sie nur mal viele 50-50 Entscheidungen für Frankreich gegeben. Wobei ich auch sagen muss, das fand ich auch in Ordnung. Also die Entscheidung konnte ich nachvollziehen, dass sie, weil das waren ganz oft zum Beispiel Foulspiele von von Jule Brandt, der auf der Außenseite, wo ich das Gefühl hatte, oh, Deutschland verliert hier jetzt gerade echt ein bisschen die Fassung. Und also da waren ganz viele kleine Fouls, wo ja extrem gute Positionen daraus entstanden sind für die Standards, für die Freistöße. Nur Frankreich hat nichts daraus gemacht. Und darüber haben sich die Spielerinnen auf dem Platz auf jeden Fall aufgeregt und auch von der Bank. Aber sie haben in der Phase zum Beispiel ja auch oft dann die Freistöße auch bekommen. Nur ich hatte schon den Eindruck dann auf dem Feld, so dass die sich extrem darüber aufgeregt haben, dass Deutschland halt, die haben sich ja wirklich, die hatten ja eine Riesenleidenschaft und haben sich in jeden Ball geworfen und haben das ja extrem gefeiert. Und da hatte ich das Gefühl, dass die Französinnen dem gerade irgendwie nicht so richtig was auf dieser mentalen Ebene entgegenzusetzen haben und sich dann damit aufgehalten haben, sich darüber aufzuregen, dass es hier gerade ein sehr physisches Spiel ist, wobei die ja auch genauso physisch gespielt haben. Also es waren einfach viele enge und harte Zweikämpfe. Genau, aber man hat es schon so, ich habe das nicht so wahrgenommen, dass sie sich krass auf dem Platz angemeckert hätten oder so, was ja oft den französischen Spielern so mal nachgesagt wird, dass das dann ein bisschen hapert.
Also untereinander waren schon, meinst du?
Genau, untereinander, genau. Und vor allem, nachdem sie ja auch in Führung gegangen sind, war schon der Eindruck, dass sie jetzt, die wirkten noch recht entspannt, die waren sich sehr sicher, dass sie das gewinnen. Und das hat sich im Spielverlauf halt immer weiter so ein bisschen verändert.
Ja, vielleicht dann auch zu sicher zu gewinnen. Und dann musst du eben, vielleicht haben sie es ein bisschen leichter antizipiert, vor allem dann in der Überzahl und nachdem der Elfmeter wie auch immer reingegangen ist zum 1-0. Und es gibt viele Dinge, über die man reden kann, auch in der Bewertung von Tess Olofsson. Also, aber wie du es gesagt hast, ich finde, das verteilt sich eigentlich auf beide Seiten. Also, dass Jule Brandt sich über ihre gelbe Karte noch beschwert, nein, dass Sjoke Nüsken eine dunkelgelbe gesehen hat, weil das war schon ganz knapp von überhalb des Knöchels, eindeutig.
Ich habe Angst gehabt, dass es nochmal gecheckt wird. Ja, sofort, weil ich dachte, es war auch, das war dann aus der Emotion heraus. Das hat man den Spielerinnen auch angemerkt, den deutschen Spielerinnen. Die waren so gepackt auch von diesem Spiel, dass sie manchmal halt ein bisschen überzogen haben auch. So.
Und genau, auch Gio Hoffmann, dass die ohne gelbe Karte aus dem Spiel rausgeht, auch Wahnsinn. Ja. Die hat manchmal, das war gar kein Ballbezug manchmal bei Zweikampfführung. Aber was ich sagen will, bevor jetzt die Leute sich beschweren, das war auf französischer Seite genauso. Diani hätte gelb-rot sehen können, vielleicht sogar sehen müssen. Ich finde, dass die taktischen Fouls, die gerade bei einem Team im Unterzahl besonders wehtun, weil das da eine von ganz, ganz wenigen Angriffsmöglichkeiten sind, dass es da eigentlich, also gegen Lacroix gab es mal eine gelbe Karte, aber ansonsten gar nichts. Also da ist es Tess Olofsson auch entglitten, die hat sowieso kein gutes Turnier insgesamt gemacht, finde ich. Aber das hat mich eben interessiert und ich fand es eben interessant, es gehört zum Fußball mit dazu, aber es ist schon der Fall, diese schwarzen Künste, also sprich jede Aktion langsam ausführen, nochmal, ach nee, ich mache nicht den einfach, ach du wolltest einen Einwurf machen, Entschuldigung, dann lege ich den Ball nochmal hin, ich gehe jetzt nach vorne, doofes Missverständnis. Wenn das andere Nationen machen gegen Deutschland, ist es ein Riesenthema und dann werden vor allem gerne auch mal die Klischees rausgeholt, dass es angeblich bestimmte Länder besonders viel machen und ich finde, das war halt schon auch ein Beispiel in diesem Spiel, wo du gesehen hast, das machen alle auf diesem Niveau, sie machen es unterschiedlich schlau und unterschiedlich offensichtlich. Es war wahrscheinlich noch offen, ich fand es insgesamt noch in Ordnung, wie es gelaufen ist, denn Olofsson hat es eingepreist. Es gab die 8 Minuten Nachspielzeit auch deshalb, glaube ich, weil jede Aktion lang gedauert hat und weil der französische Trainer einen Punkt hatte, sich zu beschweren. Aber interessanter Nebenaspekt dieses Spiels. Und was ich immer noch nicht verstehe ist, also ich habe es immer noch nicht in einer ordentlichen Zeitlupe gesehen, aber Rebecca Knaack fault doch nach der Bergerparade in der 103. Minute.
Also alle haben das gefeiert, die Parade natürlich zu Recht. Und ich dachte, ich habe zu einer Kollegin, die neben mir saß, auch gesagt, oh Gott, ich glaube, Knaack hat sie aber gefault. Da wird also nicht, dass es jetzt Elfmeter gibt. Und es wurde weder im Stadion wurden sowieso ganz wenige Szenen gezeigt. Auch die rote Karte von Katrin Hendrich wurde, glaube ich, einmal kurz eingeblendet. Also das, ich weiß nicht, ob man, also normalerweise, sonst im Stadion habe ich auf jeden Fall mehr Zeitlupen gesehen. Aber die Zuschauenden, weil ich auch Freunde hatte, die da waren, wussten überhaupt nicht, was eigentlich abging, so ungefähr.
Ach krass, auch bei der roten Karte nicht dann.
Genau. Die wussten überhaupt nicht, was passiert ist, weil es hat ja auch, es ist ja, im Stadion gab es überhaupt keinen Aufschrei. Also der Freischuss, da ist ja auch nichts draus entstanden. Der Kopfball ging ja ganz weit vorbei. Und dann hat es plötzlich so gedauert und ich dachte schon wieder, Ann-Kathrin Berger macht schon wieder Zeitspiel, ab da schon. wobei das ja gar keinen Sinn ergibt. Aber genau, und dann plötzlich stand oben VAR-Check. Und man wusste im Stadion überhaupt nicht, was passiert. Also ich wusste es dann durch Zeitlupen, die ich sehen konnte, aber die Zuschauenden wussten überhaupt nicht, was passiert ist. Es wird dann ja erklärt in so einem kleinen nochmal auf den Bildschirm oben. Aber genau, auf jeden Fall das Foul von Rebecca Knack. Ich habe mich gewundert, dass es da überhaupt nicht nochmal drauf geschaut wurde. Weil, und ich habe dann natürlich in der Zeitung drauf geschaut und für mich war das halt ein Foul. Und die halt nie war es, glaube ich, die geht ja auch direkt zu Boden und so. Also das hat mich ein bisschen gewundert, dass da überhaupt nichts kam.
Und was das ja vor allem zeigt, ist, wir wollen uns jetzt nicht an 1-10 aufhängen, aber ich finde, es zeigt ganz gut, wie in der Emotion, auch vielleicht bei den Berichterstattern bei so einem Spiel, dann eben dann doch manche Dinge unter den Tisch fallen und dann wirkt eben so eine französische Perspektive, die natürlich, trotzdem sind sie keine guten Verliererinnen, wenn sie sowas sagen, aber ich finde, es ist sehr viel leichter nachvollziehbar, wenn du eben mal kurz versuchst, die französische Perspektive auf dieses Spiel anzunehmen, wo dir zwei Tore aberkannt werden, beide zu Recht, aber das eine wirklich wegen einer kleinen Fußspitze nur, wo eben du Zeitspiel siehst, wo du eben auch harte Fouls die ganze Zeit gegen dich erleidest, so ein Elfmeter nicht gegeben wird in der Berger-Szene. Die Berger-Szene läuft ja auch noch gegen dich. Du bist ja der Einzige auf diesem Planeten, der das nicht feiert, diese Parade. Und dann kann ich das schon eher verstehen, dass man dann unmittelbar in der Emotion dann vielleicht was sagt, was man im Nachhinein so nicht sagen würde. Und das, damit habe ich mir jetzt aber eine Brücke gebaut zu Nia Künzer, die außerhalb der Emotion etwas gesagt hat, bei dem ich nicht weiß, ob ihr klar ist, wie das ankommt. Ich zitiere mal kurz. Das ist jetzt ein Zitat von nach dem Viertelfinale, also am Sonntag danach, um 14 Uhr gab es Pool-Interviews. Und da sagt sie über die rote Karte zu Kathi Hendrich, Kathi schaut in eine ganz andere Richtung und bleibt mit den Händen in den Haaren von Gritsch und Bock hängen. Sie hat ihr nicht in die Haare gegriffen. Wir möchten auf jeden Fall unterstreichen, dass keine Absicht vorliegt. Kathi ist es wichtig zu sagen, dass sie nicht an den Haaren gezogen hat. Sie hat den Kontakt gesucht, aber man sieht in den TV-Aufnahmen, dass sie in eine ganz andere Richtung schaut. Kathi war natürlich sehr enttäuscht, aber auch froh, dass das Spiel so ein Ende genommen hat. Was denkst du denn zu diesem Zitat?
Also wundert mich ein bisschen. Also ich habe es auch gehört, aber und auch ich habe mich sehr gewundert über die Reaktion von Kathrin Hendrich, weil die auf dem Platz ja überhaupt nicht verstanden hat, dass sie rot gesehen hat. Ich habe die Szene ganz oft natürlich nochmal angeschaut und für mich ist das ein klares Ziehen. Also man sieht ja, wie sie richtig den Kopf oder die Haare runterzieht. Mhm. Und ich verstehe nicht, dass man dann auch, dass man nicht einfach sagt, ja, da ist mir ein, oder auch eine Kathrin Hendrich wurde ja überhaupt nicht später. Man konnte mit der jetzt gar nicht sprechen. Ich verstehe es auch, weil sie natürlich auch einen ganz schwierigen Abend hatte. Aber es ist einfach ein Fehler, der in der Emotion heraus passiert ist. Sie meint das ganz sicher nicht böse, aber es war Absicht für mich. Also das war offensichtlich, dass sie das halt gemacht hat. Es kann natürlich eine Übersprungshandlung gewesen sein. Aber trotzdem hat sie auf jeden Fall da mit Absicht am Zopf gezogen und das man sich dann einen Tag später, während man auch alle Bilder gesehen hat, sich dann hinstellt und sagt, ja, das war auf keinen Fall Absicht, sie guckt woanders hin, das kann ich nicht verstehen. Also ich verstehe auch nicht, warum. Man kann ja einfach sagen, also es ist passiert und es tut mir leid für mein Team und auch ja, für die Gegenspielerin. Aber und dann ist das Thema ja auch irgendwo durch, zumindest bei den deutschen Medien, weil sie ja alle, also weil man ja schon sehr positiv jetzt berichtet über dieses Spiel im Nachhinein.
Ja, auf französischer Seite wahrscheinlich ja auch, denn es gab ja die korrekte Strafe dafür, und das muss man nochmal sagen. Ja. Also jetzt auch, es gab sehr, sehr, sehr viele YouTube-Kommentare unter dem letzten Video. Es hatte, glaube ich, 14.000 Views und 130 Kommentare. Das zeigt, wie sehr dieses Spiel emotionalisiert hat. Aber zum Teil wurde da auch dann drüber diskutiert, über die Intensität des Ziehens. Und darum geht es nicht mehr. Wenn man an den Haaren zieht, dann ist es eine Unsportlichkeit. Und auch wenn das in den Regeln nicht klar steht, ist es ein Vergehen gegen den Kopf. Und also ich glaube, dass Nia Künzer auch gar nicht wirklich, also wenn sie wirklich denkt, dass Kathi Hendrich nicht an den Haaren gezogen hat, dann da haben wir ein Problem, weil dann haben wir hier einen Wahrnehmungsfehler und dann müssen wir da noch mal andere Diskussionen führen, warum sowas dann im DFB nicht anders aufgearbeitet wird.
Und es kommt ja auch so rüber, als ob Hendrich das selber noch nicht, immer noch nicht so sieht. Also immer noch nicht.
Genau, und das ist halt, finde ich, dann schon ein Problem, denn es ist eine Unsportlichkeit und es gehört dazu und du kannst dich auf der einen Seite, also das hat jetzt der DFB nicht gemacht, aber ich spreche jetzt von der Öffentlichkeit, auf der einen Seite echauffiert man sich darüber, dass Selma Bashar vielleicht nicht die beste Verliererin direkt nach dem Spiel war, auf der anderen Seite zieht man jemandem anderen an den Haaren und man hört danach kein einziges Entschuldigung, sondern immer nur, na, ich wollte das ja gar nicht, beziehungsweise ich habe ja gar nicht gezogen. Warum haben sich meine Hände auch in diesen Haaren verfangen? Und ich finde nach wie vor, ich habe logischerweise auch gerade nach dem Nia-Künzel-State mit mir das nochmal angeguckt und es ist doch relativ eindeutig. Ja, sie guckt nicht hin, aber sie ist halt nicht an ihrer Gegenspielerin, deswegen will sie sie irgendwie packen, aber halt am Trikot, so wie es ganz normal ist. Und sie packt auch. Und sie packt aber in den Haaren. Merkt es vielleicht sogar noch und lässt los. Oder es ist, vielleicht lässt sie auch los, weil dann schon klar war, der Ball geht woanders hin. Aber sie hat sie halt an den Haaren gepackt und damit dann auch gezogen. Und ich vermute, dass da auch was drinsteckt mit, bitte sperrt sie nur für ein Spiel, dass sie gegebenenfalls in einem Finale noch auflaufen könnte. Das könnte ich total verstehen, dass der DFB diese Haltung haben muss. Aber das wirft wirklich kein gutes Licht auf den Verband. Also ich weiß nicht, ob ich, der Spiegel hat zum Beispiel einen Artikel dazu gemacht, DFB-Sportdirektorin Künzer blamiert sich mit Hendrich, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob man es wirklich so krass ausdrücken muss, aber es ist schon, also es wird schon kein gutes Licht auf den DFB, würde ich schon insgesamt sagen, oder bin ich dazu kritisch?
Nee, ich sehe das genauso. Ich würde auch nicht unbedingt von blamieren sprechen, aber ich finde, ja, allein aus Fairnessgründen, also gib doch einfach zu, dass da ein Fehler passiert ist. Also wo ist das wirklich dann, wie du schon gesagt hast, die Bestrafung war ja entsprechend. Es gab eine rote Karte und einen Elfmeter. Die Französin werden sich im Nachhinein auch nicht mehr darüber aufregen, so weil sie natürlich das jetzt auch nicht, also für sie war es ja ein guter Start ins Spiel sozusagen.
Ja.
Und dann, ja, hakt das doch einfach, die Spielerin selbst in der Mixzone konnte natürlich auch nichts dazu sagen, weil es hat ja keiner gesehen. Es hat wirklich, glaube ich, auch niemand im Stadion direkt in dieser Szene so richtig erkannt, dass das passiert ist. Und deswegen konnten sie dazu auch nichts sagen. Aber auch eine Katrin Hendrich, die ja dann anscheinend auch wirklich am Boden zerstört war und in der Kabine sich dieses Spiel angucken musste. Das ist auch hart, aber stehe einfach dazu, was du gemacht hast. Und dann entschuldige dich. Und dann ist, ich glaube, damit ist das Thema dann durch. Also so erhält man das eher noch. Oder das ist ja dann zu der Berichterstattung auch am nächsten Tag kommt, wo dann der DFB ja auch zu Recht kritisiert wird.
Vor allem, es hieß auch in einem Statement, da weiß ich aber gerade nicht, ob das auch aus diesen Pool-Interviews kam, dass sich Kathi Hendrich noch bei Mbok auf dem Platz noch entschuldigt hätte. Und dann scheint es ja anscheinend doch ein anderes Gefühl auf dem Platz gegeben zu haben, dass es etwas gibt, für das man, und wahrscheinlich, ja, vielleicht hat sie wirklich gesagt, du, sorry, ich wollte dich nicht an den Haaren ziehen, es tut mir leid.
Ja.
Kann sein. Vielleicht hat sie es aber auch wirklich in der Hektik nicht mitbekommen, aber im Nachhinein sollte man damit dann vielleicht schon anders umgehen. Und es gibt noch
Nee, und ich weiß nicht, ich finde es, glaube ich, halt auch nicht so klug, dann halt auch, Hendrich ist ja eine erfahrene Spielerin, also und auch jemand, die, also dass man nicht irgendwie mittlerweile, man hört halt gar nicht von ihrer Sichtweise, also die kriegt man überhaupt nicht. Und ich finde schon, dass man das von ihr, also es wird wahrscheinlich noch kommen, ob es jetzt auf Social Media ist, oder ich glaube nicht in irgendeiner Presserunde oder so, aber das fehlt halt komplett. Also ihre persönliche Einschätzung. Da kann man ja nur spekulieren. Also.
Ich vermute, die warten auf das Urteil der UEFA, für wie viele Spiele sie gesperrt wird, und haben gesagt, so lange äußerst du dich gar nicht. Vielleicht hat auch deswegen Christian Wück direkt nach dem Spiel nichts dazu gesagt, aber das ist einfach unsouverän, das muss man sagen. Und da muss das auch so thematisiert werden. Da waren dann auch die Deutschen nicht die besten Gewinner, finde ich, an dem Abend. Denn es wäre wirklich leicht gewesen zu sagen, ich weiß nicht genau, was da los war. Ich habe noch nicht mit ihr gesprochen. Riesenfehler. Sie selbst ärgert sich am meisten darüber. Müssen wir intern nochmal besprechen. Aber jetzt bin ich erstmal froh, dass das geklappt hat. Und jetzt erstmal 3 Tage in die Eiswanne. Und dann kannst du ja alles sagen, was du eigentlich auch wirklich gesagt hast. Also, aber der DFB kommunikativ steht sich einfach immer selber im Weg. Das haben wir jetzt ja schon gelernt.
Ja.
Noch ein ganz kleines Thema. Habt ihr das im Stadion irgendwie noch erläutert bekommen von der UEFA, warum das Elfmeterschießen nur auf einer Seite des Platzes offenbar stattfinden konnte, denn es gab zumindest in Fernsehbildern, konnte man nicht sehen, eine Seitenwahl, und warum es so lange gedauert hat, bis Janina Minge ihren ersten schießen durfte?
Nee, wurde überhaupt nicht kommuniziert. Also Janina Minge wurde danach gefragt und sie sagte, ich wusste selbst nicht, warum ich so lange warten musste. Also sie fand es total schrecklich, dass sie da so lange stehen musste. Ich dachte, ich habe es erst gar nicht wahrgenommen, weil ich dachte, Janina Minge packt jetzt hier irgendwie so einen kleinen psychischen Move aus und wartet extra lange, bis sie schießt, bis ich gecheckt habe, er ist nicht mehr angepfiffen. Also das wird überhaupt nicht erklärt und auch nicht, dass sie nur auf der Seite schießen konnten. Ich habe erst noch gedacht, sie schießen auf der anderen, weil Nüsken noch so gejubelt hat und dann die deutschen Fans auf der linken Seite von mir aus auch so gejubelt haben, dass ich dachte, okay, da wird geschossen. Also das wurde im Stadion nicht erklärt. Nee.
Also insgesamt muss ich sagen, bei diesen Dingen, die den VAR betreffen und wahrscheinlich, ich vermute einfach, dass es auch irgendwie mit Bildern, Torlinien, Kamera, was auch immer zu tun hatte, dass man auf das eine Tor nicht schießen konnte und dass es beim anderen irgendwas noch lange gedauert hat, da macht die UEFA wirklich kein gutes Bild. Aber wie immer werden wir dazu auch keine Aufarbeitung bekommen, denn das ist ja einfach, also da ist die UEFA ja viel, viel schlimmer noch als viele Landesverbände. So, jetzt haben wir lange über dieses Spiel gesprochen. Ich könnte schon wieder ewig über dieses Spiel sprechen. Aber jetzt wissen wir ja auch, dass Deutschland gegen Spanien sein Halbfinale bestreiten wird. Wir wissen noch nicht, mit welchem spielerischen Personal und so weiter und so fort. Aber wir wissen, Mittwochabend, 21 Uhr wird angepfiffen. Und irgendwann an diesem Abend werden wir dann auch wissen, wer ins Finale einzieht. Wenn du jetzt mal dieses 2:0 von Spanien gegen die Gastgeberinnen aus der Schweiz dir vor Augen führst, würdest du dann bei der These mitgehen, dass die Schweiz da schon gezeigt hat, es gibt Mittel und Wege, mit denen man Spanien richtig entnerven kann und ein etwas besserer Gegner noch als die Schweiz kann es dann vielleicht auch nutzen? Und das könnte ja dann Deutschland sein.
Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall auch schon genau so darüber nachgedacht, dass ich diese beiden Spiele jetzt so ein bisschen verglichen habe von der Ausrichtung. Also Deutschland hätte ja auch ohne den Platzverweis sehr tief gestanden, wahrscheinlich gegen Frankreich. Also so war es ja erstmal gegen den Ball teilweise mit Menge dann hinten. Genau, und die Schweiz ist es ja auch sehr defensiv angegangen und man hat gesehen, dass sich immer wieder schon Kontersituationen ergeben haben gegen die Spanierinnen, dass sie das nur nicht gut ausgespielt haben. Also das da jetzt, wenn ich darüber nachdenke, denke ich, ja, und wir haben da halt, glaube ich, mehr Qualität dann doch durch eine Jule Brandt, durch eine Clara Bühl, durch eine Giovanna Hoffmann, die vielleicht wieder starten wird und die eben gezeigt hat, dass sie wirklich auch gegen Top-Verteidigerinnen diesen Ball lange festmachen kann. Und wenn Deutschland mal zu 11 spielen würde, auch 90 Minuten lang und dann eben auch mal offensiv Aktionen versuchen kann, also ich gehe davon aus, dass sie wieder tief stehen werden, weil das jetzt einfach gut funktioniert hat. Ja. Klar, das war auch alternativlos nach der roten Karte, aber ich glaube schon, dass das der Ansatz sein wird. Und die Schweiz hat eben gezeigt, dass sich Möglichkeiten ergeben, wenn man erstmal kompakt steht und viel verhindert, natürlich nicht alles, und dann halt immer wieder die Konter fährt. Das Ding war für mich so, also vorne hat ja Bene diesmal gespielt und mit Schertenleib zusammen. Und ich finde, so talentiert die beiden auch sind, ich finde, die haben sich dann haben physisch ihre Grenzen einfach aufgezeigt bekommen. Ja. Also eine Reuteler hat ja auch viel initiiert, zum Beispiel über rechts, und dann musste es ja auch quasi die Anschlussaktion folgen in die Spitze. Und dann war immer Schluss oft. Also die Schweiz hatte ja quasi keinen Torschuss. Ich glaube, der von der eingewechselten Alaia Pilgrim, die sah wirklich Sekunden nach ihrer Einwechslung, als sie von rechts geschickt wird und diesen Abschluss hat. Das war ja, wurde als Abseits dann gewertet in der Wiederholung. Es wurde nicht so ganz aufgelöst. Sah es auf jeden Fall sehr knapp aus. Aber genau, also ich finde, dadurch, dass Deutschland da meiner Meinung nach deutlich mehr Qualität hat, kann ich mir vorstellen, dass da auf jeden Fall was, ist sowieso was möglich. Also nach diesem Spiel gegen Frankreich denke ich sogar, ja, wenn man das schafft, auch dass man jetzt mit Rückschlägen umgehen kann, diese Mentalität an den Tag legt und diesen Willen, dann kann man auch so eine Spanierin zermürben, weil es war, sage ich mal, ich glaube 60 Minuten lang war es extrem statisch zwischen der Schweiz und Spanien. Also natürlich hatte Spanien immer sehr dominant natürlich mit Ball und haben sich immer wieder auch mit kurzen Pässen in den Strafraum gespielt. So kam ja auch der Elfmeter dann zustande am Anfang, der dann vorbeigeht von Caldente, aber und ich fand, Spanien war auch immer sehr variabel in der Positionierung und haben viel versucht. Und ich habe auch in der ersten Halbzeit schon gedacht, okay, die spielen das jetzt hier ewig so weiter, bis einfach die Schweizerinnen müde sind und dann mal einen Schritt zu spät sind und das wird Spanien ausnutzen. Und so war es ja im Grunde auch. Aber die Schweiz hat ja wirklich auch auf aufopferungsvoll gekämpft und wirklich das lange geschafft, dass eben nicht die, ich sag mal natürlich, ich glaube, Spanien hatte am Ende 23 Schüsse oder Torschüsse. Ja. Natürlich hatten sie auch ihre Pfostentreffer und ihre guten Gelegenheiten, aber es war halt viel auch aus ruhenden Bällen heraus. Also da waren schon so die Ecke mit dem Kopfball von Paredes oder der Freischuss von Pina zum Beispiel auch. Also die Schweiz hat es schon geschafft, aus dem Spiel heraus sehr viel zu verhindern. Und ich glaube, das ist dann auch der Weg für Deutschland. Also, dass man eben auch erstmal tief steht, abwartend und dann aber auch auf die Konter setzt. Also genau, also ich kann schon mir vorstellen, dass das gut funktioniert und dass das auf jeden Fall die Herangehensweise ist.
Wir haben auch unter anderem gesehen, was passiert, wenn du Patri aus dem Spielaufbau rausnimmst. Das ist ganz interessant, das haben alle Gegnerinnen von Spanien haben das versucht, meist mit einer Zuordnung, einer personellen Zuordnung. Diesmal war es Schartenleib, die sie quasi gecovert hat, immer im Spielaufbau. Und vielleicht hat es dann doch, ich habe im ersten Spiel noch gesagt, na, so einen Rieseneffekt hatte es dann nicht. Aber vielleicht ist der Effekt doch größer, als man denkt, weil eben die Art und Weise, wie Spanien sich dann so damit genügt hat, in so 3-gegen-3 Situationen oder 3-gegen-4 sogar auf dem Flügel ein bisschen sich den Ball hin und her zu passen, und sie verlieren ihn ja dann nicht, obwohl sie in Unterzahl sind. Und ich glaube, das fühlt sich dann auch gut an, aber du kommst halt deswegen dann trotzdem nicht Richtung Strafraum. Und dann siehst du, wenn eine Atenea eingewechselt wird, dass die eben mit ihren Sprints, die sie da eben systematisch vom Flügel nach innen macht, alles auseinanderreißen kann. Das ist natürlich auch die große, große Stärke Spaniens. Also da werden halt wieder Vicky Lopez, Atenea und Paraluelo werden eingewechselt. Das ist irre. Und das vorher zermürbst du die Gegnerinnen auch physisch und dann wirfst du diesen Spielerinnen rein. Das ist etwas, das hat kein anderes Team in dieser Stärke in diesem Turnier. Aber wirklich interessant, wo Spanien immer noch Probleme hat, trotz aller Qualität. Und gleichzeitig wissen wir, das Mittelfeld wird sehr wichtig werden. Sjoke Nüsken ist jetzt dann gesperrt fürs Halbfinale. Da muss man ja fast so eine grundsätzliche Entscheidung treffen, oder? Will man Zweikämpferin Sydney Lohmann? Und die könnte man vielleicht sogar auf Patri stellen? Oder willst du jemanden, die eher eine hohe Passquote hat? Sarah Delpritz würde ich da nennen. Was würdest du sagen? Welche Richtung hieltest du für sinnvoll?
Ja, ich habe mich das auch schon gefragt. Auch während des Spiels gegen Frankreich habe ich tatsächlich, also, oder beziehungsweise im Nachhinein habe ich auch darüber nachgedacht, weil ja sehr spät gewechselt wurde von Wück. Und ihr habt darüber ja auch ausführlich gesprochen. Und ich habe aber auch während des Spiels gedacht, ja, wen nimmt man denn jetzt auch in diesem Spiel raus? Also wie, man muss ja jemanden nehmen, die sofort funktioniert. Die kann sich ja nicht erlauben, irgendwie 5 Minuten zu brauchen, um reinzufinden. Dann wird das sofort bestraft, so ungefähr. Und ich habe dann auch die ganze Zeit zwischen Debrez und Lohmann hin und her überlegt. Und bei diesem Spiel habe ich dann gedacht, ne, Lohmann wäre dann, die ist ja extrem auch intensiv in ihrem Spiel und extrem, die gibt ja Vollgas und ist eine absolute Kämpferin, aber manchmal ja auch drüber und manchmal auch teilweise zu sorglos, wenn sie dann doch irgendwie nach vorne was versuchen will. Also wenn du erstmal tief und eine defensive Stabilität drin haben möchtest, würde ich vielleicht sogar mit einer Sarah Debrez gehen, auch aufgrund ihrer großen Erfahrung. Aber ich finde es total schwer. Also jetzt, Nüsken hat auch so ein starkes Spiel gemacht und ist auch, finde ich, so eine sehr große Antreiberin gewesen. Also, und auf dieser Schiene, mit der Art und Weise, wie man spielt, ist vielleicht eine Lohmann auch von Vorteil, die das halt mehr nach außen trägt, als so eine Sarah Debrez zum Beispiel. Aber genau, was ich auf jeden Fall auch schon gegen Frankreich gedacht habe, es läuft eigentlich für mich auf eine Lohmann oder eine Debrez hinaus und zum Beispiel absolut nicht auf eine Daimann oder eine Freigang. Die hätten gegen Frankreich auch nicht funktioniert. Also ich habe das verstanden, dass die lange nicht kamen. Also Daimann ja in dem Falle. Weil in dieser Ausrichtung, was ja irgendwo gegen den Ball gefügten 5-4-1 war, dann, also ich, auch die Defensive, ich bin auch gespannt, wie da aufgestellt wird. Eine Carlotta Wamsa wird ja wieder zurückkehren. Eine Franziska Kett hat sich absolut in dieses Team gespielt eigentlich. Und eine kleine Herne hat es auch super gemacht. Also ich frage mich auch, ob diese Innenverteidigung dann angepasst wird, zum Beispiel mit einer, dass man eine kleine Herne doch reinzieht mit einer Knack und eine Menge dann wieder auf dieser Sechserposition lässt, die ja gegen den Ball, also es war ja, man hat ja nicht viel gesehen, also man, aber es hatte mich, auf mich im Stadion hat es den Eindruck gemacht, dass sie immer gegen den Ball sie eine Knack dann sehr zentral positioniert haben, eine Menge auf halb links und eine Hendrich auf halb rechts und so, dass ja auch das Tempodefizit von Rebecca Knack so ein bisschen kaschiert haben. Und ich kann mir vorstellen, dass sie das gegen die Spanierinnen machen wollen auch. Aber um wieder auf deine Frage zurückzukommen, es wird auf jeden Fall auf eine Lohmann und eine Debrez hinauslaufen. Ein abschließendes Urteil, was ich besser finden würde, habe ich noch nicht gefällt.
Ich würde tatsächlich, glaube ich, Sydney Lohmann draufschicken, weil ich finde, dass Sydney Lohmann ein Spielerinnenprofil hat, was es so bei Deutschland eigentlich kaum gibt. Und Lohmann mit Sens und die Zehnerposition wird ja nicht besetzt sein. Ja. Und dann musst du überlegen, wer macht das besser, Patri in Fraudeckung zu nehmen, Theo Hofmann oder Lea Schüller. Ich glaube, das wäre so mein Favorit. Als du jetzt Kleinherne kurz erwähnt hast, das wäre natürlich noch eine Option, Kleinherne in die Innenverteidigung ziehen und Minge auf die 6. Aber es scheint ja so zu sein, dass Also Christian Wück, er passt nicht genau in eine Schublade. Also auf der einen Seite ist er sehr dogmatisch, hält an Prinzipien fest, und wenn er eine Spielerin nicht mag, also natürlich nicht persönlich, sondern nur von ihrem spielerischen Profil her, dann hat es die schwer. Also das zu verleugnen wäre einfach Quatsch. Warum spielt eine Sophia Kleinhane nur so wenige Minuten? Warum steht Nicole Anjomi nicht im Kader? Und so weiter, haben wir alles zu Genüge besprochen. Warum spielt immer eine Linksfuß als Linksverteidigerin? Da ist er dogmatisch. Ich finde aber, mit diesem Frankreich-Spiel hat er schon gezeigt, dass er auch pragmatisch sein kann. Dass er eben sagt, okay, also Zehnerinnenposition, die gibt's jetzt einfach nicht mehr. Sorry, Laura Freigang, es ist jetzt einfach wieder wie vor 3 Jahren. Es gibt deine Rolle nicht mehr. Aber weil es ist eben besser, und sehr wahrscheinlich wird das jetzt gegen Spanien auch der Fall sein. Und jetzt bin ich aber sehr gespannt, eben bei diesen kleinen Entscheidungen dann eben. Also ist dann eine Gio Hoffmann wirklich die bessere als Lea Schüller? Oder kann man nicht auch vielleicht davon ausgehen, ich finde, dass man das nämlich gegen Frankreich auch manchmal gesehen hat. Also Lea Schüller hat kein gutes Spiel gemacht. Die hat, glaube ich, genau das gezeigt, weshalb Wück sie nicht aufgestellt hat. Ballverluste, sie hat gefault und hat sich nicht faulen lassen, wirkte auch von ihrer ganzen Haltung irgendwie schon seltsam früh genervt, obwohl sie die Einzige mit frischen Beinen war, als sie dann in der 98. Minute kam, also in der Verlängerung dann schon. Auf der anderen Seite allerdings ist sie natürlich sehr, sehr geübt darin, Konter mit Clara Bühl auszuspielen. Und Jule Brandt und sie haben auch ein gutes Verständnis. Das haben wir jetzt auch schon öfter gesehen. Unter anderem ja auch beim ersten Tor gegen Schweden, wo Lea Schüller diejenige ist, die diesen Ball annimmt im Angriffsdrittel und weiterleitet. Mhm. Und zwar so, dass dann Wamsa auf Brandt durchstecken kann. Also da bin ich gespannt, ob sich der Dogmatiker Wück oder der Pragmatiker Wück durchsetzt. Ja, es wird spannend.
Man hat ja auch mit Elisa Sens jemanden, die diese Rolle sehr defensiv interpretiert. Das heißt, für Sydney Lohmann, die ja auch durchaus diesen Offensivdrang hat, ergibt sich ja auch der Raum, das zu machen. Also wenn die mit 11 spielen, kannst du das ja machen, da musst du ja nicht. Also das will ich damit auch gar nicht sagen. Ich hoffe, dass sie nicht komplett tief drinstehen, sondern auch mutig mal nach vorne spielen. Und dann ist eine Lohmann natürlich, hat schon eine andere Dynamik als eine Debritz so nach vorne. Also da hast du, wie du schon sagst, das ist nochmal ein anderes Profil, eine Spielerin, die auch mal offensiv denkt, auf jeden Fall. Und die sich aber auch dann im 1 gegen 1 und wenn sie, also mit ihrer Gegenspielerin, da richtig reinbeißen kann. Also die ist dann auch bereit, sich da einen absoluten Fight zu liefern. Und man hat ja gesehen, dass diese mentale Ebene auch viel ausmacht beim deutschen Team. Und da hast du mit Lohmann natürlich auch eine, die da sehr viel reinbringt. Wenn ich darüber nachdenke, bin ich vielleicht sogar für die Lohmann. Variante.
Und übrigens war Sarah Delpritz auch vielleicht eine kleine Antwort darauf, warum Wück so spät gewechselt hat. Erste Aktion Sarah Delpritz, Luftloch nach französischer Ecke im eigenen Strafraum.
Aber da dachte ich auch, das ist scheiße.
Es ist alles gut gegangen, aber es ist auch eine super ätzende.
Sie bleibt ja auch ruhig.
Genau. Also sie hat es danach dann super gemacht und so weiter. Du hast dann auch gesehen, warum sie eben eine hohe Qualität hat, aber kann auch gut sein, dass Christian wirklich in der Szene gedacht hat, ja, und genau deswegen habe ich nicht gewechselt, weil halt so eine Aktion schon reichen kann.
Genau, ja.
Gut, also jetzt haben wir so ein bisschen auch schon auf Spanien-Deutschland vorausgeblickt. Sag mir noch kurz 2 Worte zur Schweiz. Was sind deine Gedanken jetzt zu deren Ausscheiden?
Wurden zu Recht ganz lange danach gefeiert noch. Also ich glaube, ich habe auf die Uhr geschaut, es hat auch 10 Minuten gedauert, bis die Schweizer Spielerinnen vor der Kurve standen und mitgehüpft sind und es gefeiert haben. Also man hatte schnell den Eindruck, ja, die sind einfach stolz, gerade auf dieses Spiel, auf die Leistung, die sie gezeigt haben, weil die einfach auch wirklich gut war. Also von ihren Möglichkeiten her haben sie alles rausgeholt, würde ich behaupten. Die haben sich einfach schon vorher, glaube ich, gefreut, dass sie in diesem Spiel stehen. Und konnten dann ja auch wirklich, also da gab es auch eine Spielerin wie Lia Velti, also von der war ich total beeindruckt. Natürlich, die ist eine extrem gute Spielerin, aber auch in dem Spiel, es war total unglücklich, dass ihr Ballverlust zum 2-0 führt durch Pina. Aber die hat da auch wirklich so ein starkes Spiel gemacht, die hat sich getraut, im Mittelfeld gegen 3 Spanierinnen einen Dribbling zu machen. Klar, ist risikoreich, aber das hat ja auch oft funktioniert und sie hat so auch viele Situationen aufgelöst oder auch mal das Pressing. Aber da waren mehrere Spielerinnen, die man hat ja angemerkt, die haben alles gegeben, auch eine Geraldine Reuteler, was hat die für ein Turnier gespielt? Ja, also die Wahnsinn. Hat sich im Blickfeld von extrem vielen Mannschaften gespielt.
Wobei ich schon schwach fand, dass sie jetzt nicht zum 4. Mal Spielerin des Spiels wurde.
Das fand ich, das Partie. Muss ich sagen, das würde ich ihr absolut vorwerfen, weil das geht nicht natürlich.
Hat sich schon ein bisschen hängen lassen.
aber auch die, und man merkte den Spielerinnen danach an, die waren einfach, war natürlich extrem fertig. Auch eine Nadine Riesen war ja total emotional, aber da hast du auch, das war zum Beispiel eine Situation, die dann zum Elfmeter führt, das ist dann auch, was glaube ich auch bedingt durch dieses Publikum kam, was extrem laut war und du bist extrem angefixt und wirst angefeuert und dann gehst du in diesen Zweikampf mit ein bisschen zu viel Risiko und also.
Sie hatte halt vorher ihre Position verlassen. Also das hast du bei mehreren Flanken gesehen, dass am zweiten Pfosten die Spielerin in Unterzahl war. Und das war nämlich, also eigentlich muss ja Aitana die Flanke, die vor dem Strafstoßfoul passiert, das kann ja schon das Tor sein. Die stehen 2-0 am zweiten Pfosten. Sie trifft den Ball nicht richtig. Und deswegen muss Riesen dann aber einen weiteren Weg zurückkommen und ist dann, glaube ich, zu schnell, zu hektisch quasi in ihrer Aktion. Und das finde ich aber ist generell sowas, was du bei der Schweiz gesehen hast. Das war jetzt im Nachhinein ein tolles Turnier, auch viel, viel besser, als auch Leute wie ich es hier vorhergesagt haben im Rasenfunk. Aber die Schweiz ist immer noch ein kantiger Klumpen, der noch geschliffen werden muss. Also wenn ich mir angucke, wie viele so ungenaue Situationen eben mit dabei waren, eben hier von Riesen, dieses Foul zum Beispiel vorm Strafstoß oder die schlecht ausgespielten Konter, die du auch schon angesprochen hast, oder die Entscheidungsfindung von Wandeler zum Beispiel, die sich in einer Szene mal wieder einen Schuss nimmt, du darfst an der Stelle einfach nicht schießen. Es tut mir leid, der Strafraum ist besetzt, alle sind vorne, es ist sehr unwahrscheinlich, aber bitte bring den Ball irgendwie in die sogenannte Box und versuch nicht aus 30 Metern die Pina zu machen, denn das kann eben kaum jemand so gut wie Pina. Und auch Bene und Schartenleib hatten eben auch solche Aktionen, wo du siehst, ja, da ist eine Grundlage für eine nächste Generation, die so Hand in Hand mit der älteren Generation, Diawelti, Gerardine Reuteler gehört ja dann auch schon zu den etwas Älteren im Kader, kann da was Großes entstehen. Livia Peng natürlich, fantastische Torhüterin, aber das wussten wir ja schon, wir haben ja die Bundesliga verfolgt. Aber da muss jetzt auch so ein bisschen Grundlagenarbeit, hätte ich fast gesagt, muss da noch dran. Und dann könnte es aber wieder was werden.
Ja, und das klang auch auf jeden Fall durch bei den Spielerinnen selbst, aber auch bei den Fans, dass sie jetzt, also ich hatte noch mit ein paar Fans danach gesprochen und die waren auch extrem stolz und haben alle gesagt, es war so ein tolles Erlebnis jetzt und dass sie total dankbar waren, das mitzuerleben und dass das aber auch jetzt nur der Anfang sein kann sozusagen. Also die waren schon alle so, davor lief es halt überhaupt nicht und die waren eher so überrascht, dass dieses Turnier so lief, wie es lief und waren halt auch so, ja, jetzt brauchst du halt aber wirklich dann, diese Euphorie muss halt auch in den Alltag weitergetragen werden und da müssen jetzt halt einfach Dinge verändert werden. Waren auch zum Beispiel kritisch dann auch auf jeden Fall einer Pia Sundhage gegenüber, ob das dann die richtige Person ist, das irgendwie weiter zu verfolgen. Aber auch, dass man halt eben immer wieder die jungen Spielerinnen erwähnt, die ja auch sich bei dem Turnier total in den Vordergrund gespielt haben und dass da einfach extremes Potenzial da ist und dass man das jetzt irgendwie schaffen muss, dann richtig zu entwickeln. Ja, also das war schon so der Tenor.
Wir haben jetzt sehr lange über diese beiden Spiele gesprochen. Mal gucken, ich will dich nicht zu lange jetzt hier raushalten bei den nächsten beiden Spielen. Aber ich fürchte, bei Schweden gegen England, da werden wir noch ein paar Minütchen brauchen. Eine unglaubliche Partie. Man hätte eigentlich gedacht, es ist das Dramatischste der Viertelfinalspiele. Und dann kam eben noch Deutschland gegen Frankreich ums Eck. Schweden dominiert die Engländerinnen, geht früh in Führung, hätte auch noch höher als 2-0 führen können. Da gab es durchaus noch Chancen aufs 3-0. Und auch in der zweiten Hälfte sieht es eigentlich so aus. Es gibt immer mal wieder so, zweimal gibt es Lauren Hemp Chancen für England, aber ansonsten relativ wenig offensiver Output, den man da sieht. Das heißt, Schweden ist eigentlich bis weit in die zweite Hälfte relativ gut ins Spiel, auch wenn man nicht mehr so dominierend ist wie in der ersten Hälfte. Und dann kommt die 79. Minute, in der Schweden vielleicht auch so ein bisschen die Kraft gefehlt hat, da noch Druck auf die Flankengeberin auszuüben. Kelly flankt auf Bronze, die trifft per Kopf zum 1-2 und 81. Minute. Kelly setzt sich gegen Smilla Holmberg durch, flankt nach innen. Der erste Versuch wird zwar noch geblockt, aber Adjemang kann dann aus kurzer Distanz den Ausgleich machen. Und dann ist es ein sehr, sehr wildes Spiel, in dem beide dann sogar noch Chancen haben, das 3-2 nochmal zu machen. Und am Ende führt aber alles, ich mache jetzt einen großen Sprung, in ein Elfmeterschießen, wie man es nie bis sehr selten zumindest gesehen hat, mit unglaublich vielen verschossenen Strafstößen. Und am Ende ist es so, dass Schweden dreimal den Matchball hat. Dreimal kann eine Schwedin treffen und dann wäre man im Halbfinale und dreimal wird dieser Schuss vergeben. Einmal war es Falk, die 4 Elfmeter pariert hat, unglaublich. Einmal ist es Jakobsen und Holmberg verschießt. und einmal, es gab noch quasi die Variante, dass quasi, wenn ein Schuss noch gehalten worden wäre, dann wäre man auch weiter gewesen. Das war quasi der dritte Matchball. Also was ist zu diesem Spiel zu sagen und wie ist es, so ein Spiel im Stadion zu covern, wenn dann ja auch wahrscheinlich der Spielbericht schnell online gehen muss? Hattest du dann zwei Varianten?
Ja, irgendwann hatte ich zwei Varianten. Ich hatte ganz lange nur die Variante, dass Schweden gewinnt. Leider hatte ich auch eigentlich auf einem anderen Zug gepokert. Also ich war eigentlich, ich wusste, dass es ein enges Spiel wird, das schon, aber irgendwie habe ich nicht gedacht, das geht in die Verlängerung. Ich hatte, also vor allem nicht nach der Halbzeit. Also in der Halbzeit habe ich mit Kollegen gesprochen und man hat ja England schon bei diesem Turnier auch sehr schwach gesehen gegen Frankreich. Und die erste Halbzeit war aber auch wirklich, also Schweden hat es stark gemacht, die standen defensiv sehr kompakt und haben so gar nichts zugelassen. Also wenn jemand mal für annähernd Gefahr gesorgt hat, dann war es Lauren Hemp und sie war aber wirklich die absolut die einzige. Und dann hat Schweden halt immer, die haben es ja immer wieder quasi nach Ballgewinn ganz schnell nach vorne gespielt und ganz schnell den vertikalen Pass gespielt. Und so sind sie ja immer wieder hinter die Kette der Engländerin gekommen, weil die ja auch ihre Tempodefizite haben. Also nicht nur auf den Außenpositionen, sondern diesmal auch zum Beispiel in Person von Jess Carter, die dann in der Innenverteidigung gespielt hat und die kam einfach nicht hinterher hinter Stina Blackstenius. Und ich habe mir auch dann schon zur Halbzeit notiert, so ey, Schweden spielt hier so gut und die spielen nicht dieses typische Schwedenspiel, sondern bei dieser EM überzeugt es ja durchaus auch mal spielerisch. Die haben einen klaren Plan und setzen den sehr gut um. Und ich war dann so, ey, wenn man hier England so dominiert und hier einfach eigentlich klar überlegen ist, im Halbfinale dann Italien bekommt und potenziell da auch gute Chancen hat auf jeden Fall, dann ist in dem Finale ja sowieso alles übrig, alles möglich. Und also ich habe es quasi schon in meinem Kopf so darauf geschrieben, ja, Schweden ist jetzt hier so ein kleiner Geheimfavorit auf den Titel, wenn es gut läuft. Und dann und es ging ja in der zweiten Halbzeit auch erstmal so weiter. Also klar, England hat sich dann mehr in dieses Spiel gekämpft, beziehungsweise also etwas mal zusammengerissen und wurden dann auch stärker. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass Schweden das noch aus der Hand gibt. Ich habe schon gedacht, England, so schlecht die gerade spielen, die kriegen noch ihre Möglichkeit und werden wahrscheinlich noch einen Treffer erzielen. Aber ich habe das nicht erwartet, dass sie das schaffen, noch einen Unentschieden daraus zu holen. Und das habe ich auch, den Eindruck hatte ich auch bei den englischen Spielerinnen, also bei den Wechseln, zum Beispiel eine Georgia Stanway war total unzufrieden, als sie ausgewechselt wurde. Und da kam eher so der Eindruck rüber, ja, die glauben gerade selber nicht dran und denken, oh Gott, was passiert hier? Wir verlieren hier nach so einer Leistung. Und dann hat sich das ja komplett gedreht. Natürlich sind die Tore auch innerhalb kürzester Zeit passiert, was für die ja super war. Und Schweden war da durchaus geschockt, aber ja, es war total schwierig. Durch die Verlängerung hatte man dann ja noch ein bisschen mehr Zeit, sich zu überlegen, wie man das schreibt. Dann sitzt du im Elfmeterschießen und es geht hin und her und eine Hampton wurde danach natürlich zu Recht auch gefeiert für die Paraden, die sie hatte, aber eine Falk, also das war ja Wahnsinn, die hat ja also mit vier Paraden, das muss man ja erstmal schaffen und dann, klar, es hat sich halt gezeigt, man spricht jetzt auch viel über diese Elfmeterquote, aber in der Gruppenphase war es ja zum Beispiel auch nur eine Hegerberg, die verschossen hat in einen, im Eröffnungsspiel. Und sonst alle, klar, jetzt kam ja auch Elfmeterschießen dazu, aber die Quote kam ja jetzt, die wurde ja so schlecht jetzt in der K.O.-Phase. Also es zeigt sich, dass einfach der Druck auf jeden Fall ein Faktor ist und das also extrem wichtig ist, dass man darüber auf jeden Fall Spiele entscheiden kann. Das Thio Kondüsken hätte das natürlich auch schaffen können gegen Frankreich und hat verschossen. Also und Alexia Putellas hat ja sogar auch noch gegen die Schweiz verschossen. Das war nicht spielentscheidend, natürlich nicht. Das war ja schon entschieden, aber
Jona
trotzdem.
Ja auch noch. Also deswegen ja, war das Thema
genau,
auch so groß.
Total, ja. Ja.
Ich meine, das war das Einzige, finde ich, was man quasi an diesen Elfmeterschießen quasi aus taktischer, in Anführungszeichen, Sicht sehen kann. Du hast gesehen, dass Jennifer Falk immer einen Zwischenschritt gemacht hat. Und ich fand das interessant, weil sie hat sich auf eine Seite festgelegt, hat aber die andere Seite angedeutet. Also sie hat quasi den ersten Schritt gemacht, war mit dem ersten Schritt aber noch mit Druck auf dem rechten Fuß, sie ist ja meist in ihre rechte Ecke gegangen, sodass sie auch nach links gekonnt hätte. Hat dann geguckt, was macht die Schützin und hat sich dann auf eine Seite tatsächlich festgelegt. Und deswegen war sie auch so weit im Eck. Also dass man eben auch den Eindruck hatte, selbst wenn du ins kleine Netz getroffen hättest, wäre es zumindest eng geworden. Das war technisch gesehen interessant, aber auch riskant, weil im Grunde die Schützin auch, also in Zukunft werden Schützinnen wahrscheinlich gucken, wohin macht sie ihren ersten Schritt. Wahrscheinlich hat sie da auch eine Lieblingsseite, wahrscheinlich ist es die rechte Seite. Und dann weißt du, okay, wenn ich jetzt ins von Jennifer Falk aus gesehen linke Eck ins kleine Netz schieße, dann wird sie dort sehr wahrscheinlich nicht mehr hinkommen. das fand ich interessant und ansonsten aber tatsächlich, es passiert eben sowas einmal einfach und ich fand es fast ein bisschen amüsant, ehrlicherweise, dass auch im Rasenfunkforum, Grüße an der Stelle, dann Männer kommen und sagen, sag mal, schießen Frauen einfach Strafstöße anders? Ich gucke nicht so oft Frauenfußball, ist das öfter so? Nein, sowas passiert halt einfach. Das ist erstaunlich, dass solche Diskussionen dann wieder aufs Geschlecht runtergebrochen werden. Aber
haben wir ja auch bei den Schützenden, also bei den deutschen Schützenden gesehen, wie die teilweise ihre Elfmeter verwandelt haben.
Ja, also Clara Bühl, das war ja irre.
Aber
Linda Dahlmann.
Linda Dahlmann knallt ihn in den Winkel. Also
ich hab den
Eindruck so ein bisschen, dass Torhüterinnen schon versuchen, mehr zu verzögern und eben nicht so ganz früh zu offenbaren, wo sie hinspringen. Also, und sie sind natürlich viel besser vorbereitet auf diejenigen, die schießen, auch wenn das Ann-Kathrin Berger überhaupt nicht juckt, die ja gar nicht auf den Zettel geguckt hat, den sie bekommen hat, der wirklich ja toll aufgeklebt war auf dieser Flasche, aber ich weiß, bei England war es ja schon so, dass eine Mary Earps hat sich schon immer sehr darauf vorbereitet und eine Hannah Hampton wird es bestimmt ähnlich tun.
Das ist, glaube ich, heutzutage Standard bei allen. Ja. Aber das ist dann auch das, also da gab es auch einen Kommentar, den ich gelesen habe zu Ann-Kathrin Berger. Ja, warum springt sie denn, es war doch völlig klar, dass die alle nach links schießen. Warum springt sie denn da nicht hin? Warum springt sie denn immer in die andere Ecke?
Das hat Christian Wück auch gesagt, glaube ich. Aber ich meine,
aber das ist doch, es ist ein einziger Mindwar. Vor allem ein Elfmeterschießen. Ja. Ein Strafstoß generell ist schon quasi sehr viel Psyche, aber ein Elfmeterschießen ist reine Psychologie. Mhm. Denn natürlich können die das alle, diesen Ball mit Wucht so ins Netz zu hauen, dass ihn niemand halten kann. Das können die auch im Training 3000 Mal. Also, na gut, aber
und
ich will.
Das zweimal in der Ecke gehalten, also den ersten und den letzten. Das war beides.
Eben, und da hat sie ja drauf gewartet. Wobei ich auch sagen muss, ehrlicherweise beim fünften Versuch der Engländerinnen, da war ich mir auch so sicher, dass der in die Mitte kommt, dass ich mich auch geärgert habe, fast schon, dass Jennifer Falk nicht einfach stehen geblieben ist, weil das war, also bei Bronze war das, nee, Entschuldigung, es war der siebte Versuch, war es dann tatsächlich. Ja. Na gut, also Schweden damit raus, werden wir noch thematisieren, glaube ich, dann im Rückblick auf dieses Turnier, was möglich gewesen wäre, allerdings auch Kosovare Aslani, die vielleicht beste Spielerin dieses Turniers, insgesamt hat sich auch verletzt, wer weiß, welche Auswirkungen das auf Schweden gehabt hätte. Noch ein Wort zu England, die jetzt irgendwie durchgekommen sind, natürlich auch einiges mitnehmen können, aber jetzt sind die ja in der Situation, die du vorher für Schweden geschildert hast. Klarer Favorit gegen Italien. Es ist relativ wahrscheinlich, dass man als Titelträger jetzt dann seinen Titel verteidigen darf im Finale.
Ja, mein Gedanke war eher so, ja, England wurschtelt sich hier so durch dieses Turnier, weil Schweden hätte es so verdient gehabt, weiterzukommen. Aber klar, das ist ja auch eine Qualität oder das ist so eine, ja, also England gibt halt irgendwo dann auch nicht auf. Das haben die Spieler natürlich da auch immer gesagt und so. Und es lief dann auch gut für sie, dass sie da so schnell die Tore erzielt haben hintereinander. Aber es ist ja auch so, die haben ja auch wirklich dann viel versucht in der zweiten Halbzeit. Ausschlaggebend war für mich ein bisschen, dass sie, also ich fand sie in der ersten Halbzeit wieder, wie gesagt, schon schwach auf den Außenpositionen. Und sie haben da ganz oft diese kleinen, engen Duelle verloren. Und in der zweiten Halbzeit hatte ich auch durch eine eingewechselte Chloe Kelly, kam für mich auf jeden Fall so rüber, dass sie dann mehr diese Zweikämpfe gewonnen haben und so ja auch in der Lage waren, dann mal Flanken reinzuspielen, die dann auch mal ankamen. Also das hat England ja auch doch viel versucht, am Anfang zumindest mit Flanken. Da war zum Beispiel dann aber mit Alessia Russo hat man überhaupt nicht gesehen in der ersten Halbzeit. Also die war dann gar kein Faktor, dass sie da mal auch als Abnehmerin irgendwie was versuchen konnte. Was ich finde, bei England auffällig war, dass die beiden Innenverteidigerinnen Carter und Williamson da ganz oft versucht haben, diesen tiefen Ball auf die Außenposition, aber flach halt durchgespielt. Also Stanway ist ganz oft links auf den Flügel ausgewichen und hat da versucht, die Bälle festzumachen. Und so, ich meine, so führte dann auch, so kam es auch zum ersten Treffer. Also da ging wieder ein tiefer Ball vorweg, den Kelly kurz festmacht, dann weiterleitet und wieder zurückbekommt und so dann die Flanke schlägt. Genau, und das war, ja, also das hat ja dann auch funktioniert, aber England finde ich trotzdem, dass da nicht so richtig spielerisch ganz viele Ideen sich aufgetan haben. Also es war dann schon, dass du auch teilweise dann vielleicht mal von der Lauren James irgendwie da erhofft hast, dass sie was macht. Also ich bin gespannt, weil ich so Italien, da reden wir gleich noch drüber, die haben halt auch die haben krass Bock auf dieses Spiel und die sind auch, die gehen in so ein Spiel und sehen immer ihre Chance. Also die sind immer so, ja, warum sollen wir das jetzt nicht schaffen? So, England strauchelt hier die ganze Zeit, taumelt irgendwie durch dieses Turnier und warum sollen wir das jetzt nicht schaffen? Also, weil ich war von England so, muss ich sagen, man hat die letzten 30 Minuten des Spiels, also der regulären Spielzeit und dann die Verlängerung, hat man gesehen, dass die wollten und dass sie nicht aufgegeben haben, aber die erste Halbzeit vor allem, habe ich gedacht, ey, was ist denn mit denen los? Also, da funktioniert ja gar nichts und da schafft es aber auch gerade keine Spielerin, mal den Schalter umzulegen. Also, bestes Beispiel ist ja auch eine Kira Walsh, die ja extrem viele Ballverluste hatte und auch Fehlpässe, die gar nicht typisch für sie sind.
Auch Williams.
Und die ja eigentlich,
Williamson
genauso. Genau. Später haben sie ja sogar dann noch getauscht, Carter und Williamson haben noch getauscht, um dieses Tempodefizit so ein bisschen auszugleichen. Aber ja, die hatten alle nicht ihr bestes Spiel. Und Stanway wurde recht früh ausgewechselt dann natürlich. Also da gab es nicht so eine Spielerin, die das jetzt mal dann so an sich gerissen hat und da irgendwie was verändert hat. Das kam wirklich erst durch die Einwechslung. Und das natürlich England genauso wie Spanien auch. Die können halt krass Qualität von der Bank bringen. Also, und das ist dann auch ein bisschen vielleicht der Faktor gewesen hinten raus, weil die Einwechslung von Schweden nicht so richtig funktioniert haben.
Ja, und auch Sarina Wiechmann ist da dann ehrlich, glaube ich, im In-Game-Coaching. Also, was haben Sie in der Halbzeit, habe ich mich noch gefragt, was verändern Sie jetzt? Und personell ja gar nichts, das hat mich noch gewundert, aber vom Aufbau her. Es war dann 3-2-Aufbau und damit nicht mehr pressbar. Vorher haben Sie das quasi versucht zu simulieren, indem Sie Hampton immer wieder mitten in den Aufbau mit reingenommen haben. Aber weil die einfach unsicher war in diesem Spiel und weil auch Jess Carter sehr unsicher war, hat das nicht funktioniert. Deswegen zweite Hälfte, 3-2-Aufbau. Wir können nicht mehr so hoch angelaufen werden. Wir eliminieren hoffentlich aus Sicht der Engländerin die Ballverluste im Spielaufbau und dadurch kamen ja auch viele der Chancen zustande. Du hast es ja gesagt, Schweden hat dann direktiv gespielt und dann war es ein großes Problem. Und dann war aber natürlich die Problematik, dass du, wenn du so fraustark aufbaust, dass dir dann vorne mindestens eine Spielerin fehlt und das hat man deutlich gemerkt. Und du hast gesehen, Lauren James war kein Faktor auf dem Flügel und dann kamen die Wechsel, dann hat sie personell eingegriffen und hat ja dann nochmal umgestellt und hat eben nicht nur Jess Carter rausgenommen, weil man gesehen hat, das ist einfach nicht ihr Spiel, sondern sie hat auch James auf die Zehen gezogen, sie hat eben neue Flügelspielerinnen, also all das, was du ja auch schon beschrieben hast, gebracht. Und das hätte natürlich trotzdem zu spät sein können und hätte England dieses Spiel verloren, hätten wir darüber gesprochen, warum reagiert Wiechmann so spät, warum löst sie das nicht anders, aber sie hat reagiert, es hat funktioniert, natürlich mit einem extrem hohen Glückanteil, aber immerhin hat man es ja auch schon mal bis ins Elfmeterschießen geschafft, das war ja auch gar nicht so absehbar, eben Mitte der zweiten Hälfte. Das finde ich schon interessant und das zeigt eben auch, welche Qualität Sarina Wiechmann hat und dass, obwohl sie jetzt schon so lange mit diesem Team zusammenarbeitet, dass sie es dann doch ja schafft, auch jetzt neue Spielerinnen mit reinzubringen und eben auch innerhalb des eigenen Spiels auch eigene Ideen, glaube ich, ad acta legen zu können und zu sagen, okay, das, was wir uns da ausgemalt haben, funktioniert nicht. Jetzt verändern wir es nochmal grundsätzlich. Also ich finde den Unterschied zwischen Lauren James auf dem Flügel und auf der 10 ist ein riesiger.
Ja.
Und das hat sie dann aber gemacht.
Ja.
So, und jetzt müssen wir noch über, oder wollen wir über Norwegen gegen Italien sprechen. Die Gegnerinnen Englands, die Italienerinnen und Norwegen, das eben, also wir haben uns alle kurz von Norwegen beeindrucken lassen und dachten, Gemma Granger, die könnte diejenige sein, die eben diesen schlafenden Riesen weckt. Man muss nach diesem Spiel festhalten, nee. Es gab eine gute Phase, in der hat Italien auch wirklich gewackelt, in der verschießt erst Heerberg den Strafstoß, aber am Ende trifft sie dann doch noch zum 1-1 und da gab es die Möglichkeit für Norwegen, dieses Spiel zu drehen, aber hinten raus, und damit ist die 90. Minute gemeint, hinten raus trifft Italien nochmal und siegt dann am Ende, ich denke, wir sind uns wahrscheinlich einig, verdient und zieht ins Halbfinale ein.
Ja, absolut verdient. Also neben dem Spiel Spanien-Schweiz, wo es früh klar war, wie es ausgehen wird, habe ich bei Italien das nicht angezweifelt, dass sie das gewinnen. Was ja eigentlich von der Favoritenrolle im Vorfeld oder von dem Kader, wie er besetzt ist, bei Norwegen und bei Italien, hätte man wahrscheinlich so eher auf Norwegen tippen müssen. Aber so wie das Spiel oder eher das Turnier verlaufen ist, war ich mir sicher, dass Italien das machen wird. Klar, das lässt sich jetzt super erzählen so von mir, weil Italien auch dann noch das späte 2-1 macht. Kann alles noch anders laufen, wenn es in so eine Verlängerung geht und die Kräfte so langsam schwinden. Aber Italien war, finde ich, von Anfang an im Spiel, haben sich getraut, auch Norwegen hoch anzulaufen und haben sich da immer wieder Bälle erkämpft, also waren total dominant. Und Norwegen war halt so, wie Norwegen in diesem Turnier ist, einfach so sehr behäbig mit Ball und ohne Tempo, so wirklich alles abhängig von Einzelspielerinnen. Am Anfang war es Graham Hansen, die viel versucht hat auf dem Flügel, aber auch halt die einzige war, und natürlich Gobset auf der anderen Seite, die sehr hervorgestochen ist aus dieser insgesamt eher schwachen norwegischen Mannschaft. Genau, also es lief so, wie das ganze Turnier lief für Norwegen. Also klar, es war verdient, dass sie in die K.O.-Phase eingezogen sind in dieser Gruppe, aber Italien hat es viel besser gemacht. Also die waren von Anfang an im Spiel mit einer Arianna Caruso, die generell ein sehr gutes Turnier spielt und da viel initiiert hat. Also die hatten ihre Chancen und am Anfang hat es immer noch nicht so richtig geklappt. Einmal war es Cirelli und ich glaube Bonansea, die sich da bei einer Flanke den Kopf also gegenseitig so ein bisschen wegnehmen. Das war eigentlich schon eine sehr gute Gelegenheit und gehen dann aber auch total verdient in der zweiten Halbzeit dann in Führung und machen ja auch fast noch das 2-0, wodurch dieses Spiel schon deutlich früher entschieden wäre, gewesen wäre. Genau, und dann, ja, wie Norwegen auch so ist, ich finde, die brauchen lange, bis sie aufwachen und dann so ein bisschen mehr Dominanz ausstrahlen und ein bisschen mehr dieses Spiel versuchen an sich zu reißen. Also ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass es in Norwegen anscheinend eine Petition oder also immer wieder so Abstimmungen gibt, wer spielen soll. Weil war ja auch ein bisschen die Geschichte des Spiels, dass Ada Hegerberg da sehr kritisiert wird im eigenen Land und eigentlich quasi vom öffentlichen Rundfunk abgestimmt wurde, dass sie eigentlich nicht spielen soll, was ja Wahnsinn ist.
Wobei man dazu sagen muss, an alle, die das im deutschen Fernsehen gesehen haben, das wurde da falsch wiedergegeben. Es ging nicht um vermeintliche Starallüren und ihre Rolle im Team, so hat es Norbert Galeske im ZDF gesagt, sondern es ging um die Frage, ob ihr Spielstil, nämlich dass man mit ihr eigentlich kein gutes, hohes, intensives Pressing spielen kann, ob das noch zu Norwegen passt. Also es war eigentlich eine inhaltliche Diskussion und die, finde ich, die kannst du nämlich sehr gut führen. Alle anderen Diskussionen sind vielleicht so ein bisschen falsch, aber es wurde sehr, sehr diskutiert und Granger ist auch wirklich schon angezählt in norwegischen Medien. Da hat es ihr jetzt auch nicht geholfen, dass sie Guro Reiten als Linksverteidigerin hat auflaufen lassen und die bei beiden Gegentoren schlecht aussah und nach dem Spiel gesagt hat, ich war noch nie so nervös vor einer Partie wie eben vor diesem Spiel, wo ich zum ersten Mal Linksverteidigerin spielen musste. Also da ist der Wind ganz schön kalt gerade in Norwegen.
Ja, total. Ich habe eine Freundin, die Norwegerin ist und ich habe sie getroffen beim Spiel Schweden gegen England, da war sie. Und wir haben aber natürlich über das Norwegen-Spiel gesprochen. Und sie sagte auch, dass das völlig normal ist, dass vor jedem Spiel so ein bisschen diese inhaltliche Diskussion geführt wird. Wer passt eigentlich gerade in dieses, gegen diese Gegner rein? Und da herrscht ein Riesenrespekt gegenüber Ada Hegerberg. Das geht nie, also das geht überhaupt nicht in die Richtung, dass sie irgendwie sich da blöd verhält und deswegen nicht spielen sollte. Also es war einfach nur eine rein inhaltliche Diskussion und es ist normal, dass anscheinend vor jedem Spiel darüber abgestimmt wird, wer spielen soll und wer in diese Startelf gehört. Das hatte jetzt, also das sagte sie auch, aber sie meinte auch genau, was du gesagt hast, in Norwegen ist einfach diese Diskussion darüber, eine Reiten zum Beispiel, dass die nicht richtig eingesetzt wird, dass ein Hegerberg spielt und dass das eigentlich nicht mehr so nachzuvollziehen ist. Also ist, wie du schon sagst, wird sehr kritisiert, so wie Norwegen gerade spielt und kann man ja auch zu Recht nach diesem Turnier. Andererseits, genau, und dann passt es ja leider dazu, dass Hegerberg auch noch diesen Elfmeter verschießt. Ja, und dann aber das 1-1 selber erzielt nach einem langen Ball und auch total, natürlich total einfach entstanden. Also da hat es bei Italien hinten überhaupt nicht gepasst mit der Abstimmung. Also erst kommt Linari nicht hinterher, Giuliani kommt nicht raus. Also, dass dieses Tor entsteht, ist sehr unglücklich gelaufen. Genau, aber am Ende ist die Kritik auf jeden Fall aus norwegischer Sicht, finde ich, berechtigt, weil, also es war total verdient, dass Italien das noch hinten raus zieht, also in der regulären Spielzeit mit auch Cirelli mit ihrem Doppelpack. Genau, also Norwegen wurde schon stärker und sie haben. Und es ist irgendwie so ein bisschen wie England. Man denkt immer, ja, irgendwie schießen die aber ihr Tor. Also das war ja schon gegen die Schweiz so ganz am Anfang. Also irgendwie schaffen sie es schon. Und das ist ja auch eine Qualität. Aber die hätten es auf jeden Fall nicht verdient gehabt, dieses Spiel zu gewinnen oder ins Halbfinale einzuziehen.
Und so hat sich dann aber das Team mit der besseren Spielanlage durchgesetzt. Es gab so, glaube ich, zwei Probleme gab es bei Italien. Zum einen eben, dass man es in dieser Phase rund um das 1-1 nicht mehr geschafft hat, sich zu befreien. Also da waren Bälle im Angriffsdrittel einfach sofort wieder weg und deswegen ist man gar nicht aus der tiefen Position rausgekommen, weil Italien war ja gut im hohen Pressing. Das hat ja gut funktioniert. Und das zweite Thema war Rückraum bei gegnerischen Eckbällen. Der war immer komplett frei. Da sollten sie sich gegen England noch ein bisschen was überlegen. Aber davon abgesehen hat Italien einen so schönen, so runden Fußball gespielt mit auch einer klaren Anpassungen auf Norwegen hin, also Guglielmo, die ist immer weit nach vorne gerückt, aber immer eingerückt, weil sie dann versucht haben, den Raum neben Engen und Nalsund zu bespielen oder zwischen den beiden, je nachdem, oft war Herr Engen auch so ein bisschen auf sich allein gestellt, weil Nalsund rausgepresst hat auf Severini und die hat dann eben breit gezogen, Guglielmo ist in den Halbraum reingegangen, also die haben, spielen einfach einen richtig schönen Fußball, angeführt von einer Ariana Caruso, wo man sich denkt, ach, sollte man die beim FC Bayern nicht vielleicht auch in dieser Rolle einsetzen, weil sie da ja noch so viel besser ist als in dieser ja eher klassischen Sechs, wie man sie bei Bayern gesehen hat, oder?
Ja, total. Das denke ich die ganze Zeit. Ich denke mir, hoffentlich guckt Bayern hier ganz genau zu und schafft es, sie irgendwie einzubinden, dass die besser funktioniert, weil die hat sich bei diesem Turnier absolut in den Blickpunkt gespielt. Die ist da auch echt, also die geht da auch vorweg, auch nicht nur gegen den Ball, sondern halt vor allem mit Ball. Also, und die ist ja auch wirklich torgefährlich. Also die kriegt ja auch immer ihre Abschlüsse und hat ja gegen Belgien auch schon mal ein super schönes Tor erzielt. Und was ich halt, wie du schon sagst, war total schön anzuschauen, weil Italien einfach nach Ballgewinnen einfach sehr klar und zielstrebig nach vorne spielt und halt wirklich auch schnell vertikal wird in dem Spiel. Und das hat total funktioniert. Die hatten ja auch, glaube ich, in der ersten Halbzeit hatten sie ja, glaube ich, hinten raus war der Ballbesitz dann auf jeden Fall auf Seiten der Italienerin, aber in der ersten Halbzeit war das, glaube ich, noch gar nicht so eindeutig, aber ich hatte mir aufgeschrieben, dass sie trotzdem total die Dominanz haben. Mhm. Also auch wenn sie gerade nicht die ganze Zeit durchgehend den Ball haben. Also die haben einerseits Norwegen total weggehalten vom Tor und andererseits halt immer wieder, es hatte halt viel mehr Hand und Fuß, wie sie das gespielt haben mit Ball.
Also weißt du, was der erste Schuss Norwegens war, der auch aufs italienische Tor ging?
Nee.
Es war nicht mal der Strafstoß, sondern es war das 1:1 in der 66. Minute.
Ach, stimmt.
Das war der erste Schuss, der aufs Tor gegangen ist.
Ja, und ich also habe ich mir echt aufgeschrieben, plötzlich ist Norwegen im Spiel.
Genau.
Also das war wirklich so gar nicht. Aber Italien, wirklich, das macht Spaß anzuschauen. Die sind, wie ich schon meinte, von der Einstellung her, gehen die an so ein Spiel ran, so, hey, also wir schaffen das hier heute. Und so werden sie auch gegen England reingehen. Die werden sich nicht verstecken. Das glaube ich nicht. Die werden eine klare Idee haben. Und selbst wenn die erstmal tief stehen, haben die, das ist so gut mit Ball und so klar und wirklich auch präzise, wie sie das spielen. Die hatten ja immer wieder, haben die sich da ihre Räume, also die Räume genutzt, die auch aufgingen. Also, wie du es schon sagst, die ziehen da Räume auf und bespielen sie dann eben auch. Die brauchen so ein bisschen, glaube ich, nur das Spielglück so ein bisschen bei den Abschlüssen, finde ich so. Also sie haben noch ein bisschen zu wenig daraus gemacht, aus den Gelegenheiten, die sie bekommen haben, oder dann halt eben den letzten Pass richtig zu spielen oder die letzte Flanke, sich da einig zu sein, wer die Flanke verwerten soll. Wobei auch diese Flanke zum 2:1 von Cantore ja wunderschön war auch. Also Träumchen. Wie du das angucken kannst, wirklich aus dem Halbfeld und hinten läuft Girelli rein, du siehst schon, ah, die macht den jetzt. So.
Ja.
Ich traue Italien wirklich auch viel zu gegen England. So, weil man dieses Turnier gesehen hat und beide Teams begleitet hat, das ist für mich offen. Also da kann auch alles passieren. Italien einfach Wahnsinn, dann würden die einfach im Finale stehen. Also ich hatte die tatsächlich aufgrund des Turnierbaums, habe ich die in dieses Halbfinale getippt, aber Finale wäre ja Wahnsinn.
Es wäre fantastisch, aber es ist nicht undenkbar. Bei Italien siehst du, was möglich ist, wenn beide Dinge passen. Also natürlich kannst du auch über Mentalität und Einstellung und so weiter Spiele gewinnen und Turniere gewinnen und Titel gewinnen damit. Das ist möglich. Aber es ist ja auch möglich, diese Tugenden, wie wir sie ja immer in Deutschland nennen, an den Tag zu legen und dennoch aber auch ein spielerisches Konzept zu haben. Und ich finde, das ist bei Italien der Fall. Dass bei ihnen beides da ist. Und ich glaube, das kann eben noch weitertragen. Und es würde ja wohl niemand behaupten, dass der Kader Deutschlands zum Beispiel jetzt als Vergleich, aber kannst du auch Norwegen kannst du genauso nennen und England kannst du auch ähnlich nennen. Also keiner würde sagen, der Kader anderer Nationen wäre schlechter als der von Italien. Aber warum ist denn dann Italien in der Lage, diesen Fußball zu spielen? Das kann ja auch nicht nur daran liegen, dass die sich aus den Vereinen so viel kennen. Das kann natürlich ein kleiner Teil sein. Aber Andrea Soncin, der ist seit September 23 Trainer von Italien und hat es hier wirklich geschafft, was weiterzuentwickeln. Das ist eine deutliche Weiterentwicklung spielerisch, plus alles, alle weichen Faktoren stimmen ja auch. Und dann spielst du so, dass wir zwei begeistert sind.
Ja, total. Doch, das, ich glaube, das beflügelt die jetzt nochmal enorm. Auch wie die das gefeiert haben, zu Recht, diesen Halbfinaleinzug. Also, die werden in England alles abverlangen und die werden, ja, ich bin wirklich gespannt.
Aber wirklich. Also Dienstagabend spielt England gegen Italien, Mittwochabend dann Deutschland gegen Spanien. Zu beiden Spielen wird es eine eigene Sendung hier im Rasenfunk geben, genau in diesem Feed. Das heißt, auch zu diesem England-Italien-Spiel erscheint dann irgendwann in der Nacht noch eine kleine Sendung. Und dann schauen wir doch mal, wie es weitergeht ins Finale. Wie geht es jetzt für dich weiter, Charlotte? Darfst du wieder alles im Stadion sehen, du Glückliche?
Ich bin die Glückliche und darf beide Spiele im Stadion sehen, ja. Endlich bin ich in Genf, dieser Spielort fehlt mir noch. Sonst habe ich alle 7 abgehakt, alle anderen 7.
Es ist echt fantastisch. Das ist, pass auf, sonst verpflichte ich dich noch für den Rückblick, um zu wissen, wie es war, vor Ort zu arbeiten. Aber da reden wir mal lieber off-air nochmal drüber, denn ich weiß es eh schon sehr zu schätzen, dass ich dich immer hier mit einbeziehen darf und jetzt auch schon wieder die angekündigte Zeit. Überrascht dich noch, dass wir sie überschritten haben? Es tut mir leid.
Nein, aber nach diesen Viertelfinalspielen war das eigentlich absehbar.
Ich habe wirklich gedacht, wir landen bei 45 bis 50 Minuten, aber nachdem wir dann bei Deutschland so viele Themen hatten, die mir aber auch ehrlicherweise erst dann eingefallen sind. Also danke dir, wie immer, Charlotte Bruch vom Tagesspiegel. Folgt ihr auf allen Kanälen, die es gibt, lest ihre Artikel im Tagesspiegel. Jetzt wisst ihr ja auch so ein bisschen, wie sie entstehen, welche Versionen da währenddessen rumliegen. Danke dir, liebe Charlotte.
Ja, vielen Dank für die Einladung auch.
Und dann danke ich natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr habt ja diese Sendung hier möglich gemacht. Der Rasenfunk ist und bleibt Paywall-, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung auf rasenfunk.de. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Einfach auf den Unterstützen-Button klicken. Am besten via Dauerauftrag. Jeder Betrag zählt. Ihr könnt aber natürlich auch PayPal, Kreditkarte, Google Pay, Apple Pay und so weiter alles verwenden. Findet ihr auf rasenfunk.de und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Enrico, bei Adrian, bei Moritz, bei Klopstock, bei Neil und bei Kai Kapelle. Sie alle haben sich auch als SupporterInnen registriert. Und so konnte ich Ihnen hier nach dem Zufallsprinzip danken. Und ich sehe gerade, 2017 haben diese gerade genannten zum ersten Mal unterstützt. Also schon lange dabei. Vielen herzlichen Dank dafür. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge unter mitmachen.rasenfunk.de ist der perfekte Ort dafür. Und wie ihr ja mitbekommt, ich lese da auch immer alles. Tue ich zwar auf allen Kanälen, aber im Forum, da schaue ich immer als erstes. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und bis bald hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.